Das ist ja eine Premiere am Montag 9 Uhr. Da bin ich noch ganz verwirrt und so. Und überhaupt weiß ich gar nicht mehr so richtig, wie Andreas Bausewein aussieht. Aber jetzt habe ich ihn mir angeguckt und jetzt werde ich auch hören, wie er so spricht. Denn die Fragestunde mit Andreas Bausewein war das letzte Mal im Februar. Und ich weiß nicht, ob er Sehnsucht hatte oder was in der Zeit war. War ja alles sehr turbulent auf vielen Ebenen. Und jetzt ist vielleicht Ruhe eingekehrt, aber das glaube ich nicht. Einen schönen guten Morgen, Herr Bausewein.
Morgen.
Wir haben uns seit Februar nicht gehört und auch nicht gesehen. Da ist viel passiert. Aber was nicht passiert ist und was nicht zum Abschluss gekommen ist, ist der Haushalt. Und Sie schlafen ja ruhig. Also einer, der durchschlafen kann, noch. Aber der Haushalt, der müsste Ihnen doch eigentlich schlaflose Nächte bereiten.
Naja, schlaflose Nächte geht. Ja. Ich habe einen gesegneten Schlaf für gewöhnlich. Schlaf zwar nicht lange, aber dafür durch. Aber Sorgen hat es mir schon gemacht die letzten Monate. Na klar, hängt ja einiges dran. Ne? Die ganzen Zuschüsse an freie Träger, an Vereine und vieles mehr. Das sind ja viele von Haushalt abhängig. Ich habe mir jetzt eingebracht. Wir hoffen, dass der nächsten Monat beschlossen werden kann. Was zugegebenermaßen sehr spät ist. Ja, wenn wir im September beschlossen einen Haushalt haben, der muss ja noch bewilligt werden durch die Rechtsaufsicht. Also das wird dieses Jahr alles ziemlich knapp. Und das große Ziel besteht darin, dass es nächstes Jahr sowas nicht wieder geben wird, dass wir nächstes Jahr sehr zeitnah einen Haushalt haben, indem wir jetzt einfach die Mittelfristplanung fortschreiben für 2017.
Also die Idee vom Doppelhaushalt werden wir gleich nochmal besprechen, aber dass man sich das mal vorstellen kann, also die Stadträte beschließen dann jetzt vielleicht Mitte September den Haushalt, dann muss eine Frist von 6 Wochen vergehen, das Landesverwaltungsamt muss das dann prüfen.
Vielleicht geht es auch schneller.
Aber eine Auszahlung ist doch vor November.
Doch, wenn wir einen Haushalt haben, dann haben wir ja auch schon, können wir ja auch schon Vorgriff machen auf bestimmte Dinge, ganz so ist es nicht. Wird nicht erst dauern bis Dezember oder was, bis bestimmte Dinge ausgezahlt werden oder Sperren aufgegeben werden, wird nicht so sein. Also es wird eher funktionieren und vielleicht geht ja auch die Prüfung schneller, weil allzu viele Haushalte hat man ja eine Weile mal dieses Jahr nicht zu prüfen.
Trotzdem ist es doch weder ein Optimalzustand noch ein Idealzustand noch der Normalzustand, dass also ein Haushalt für das laufende Jahr erst im September beschlossen wird. Wie kann denn sowas passieren? Hat die Verwaltung ihre Arbeit nicht gemacht, oder was ist denn da los?
Wir haben eine klare Regelung in Thüringen, eine rechtliche Regelung, die sagt, wir dürfen nur ausgeglichene Haushalte vorlegen. Das ist ja nicht in allen Bundesländern so.
Also ausgeglichene Haushalte heißt Einnahmen.
Wir dürfen
nur
das ausgeben, was wir einnehmen. Also jedenfalls, was den normalen Verwaltungshaushalt angeht. Bei Vermögenshaushalt, also bei wenn Werte geschaffen werden, darf man schon in bestimmten Umfang Kredite aufnehmen. Aber was das normale Geschäft angeht, was die Masse ist, darf man nur das ausgeben, was man einnimmt. Und beziehungsweise nur dann darf ich einen Haushalt vorlegen, wenn die Einnahmen und die Ausgaben entsprechend stimmen. Und das war unser Problem. Und sind einfach völlig aus dem Ruder gelaufen, bestimmte Ausgaben im pflichtigen Bereich. Also ich will mal sagen,
Pflichtige Bereiche, Pflichtaufgaben, das sind die Unterbringung für...
Auch, das kam noch hinzu, flüchtig ausdrücklich jetzt, aber wir haben nicht ein Haushaltsproblem gehabt wegen der Flüchtlinge, ne? Das hat die Sache nochmal verschärft, aber das war nicht der Auslöser dafür. Nein, Eingliederungshilfe, Eingliederung Behinderter in den Arbeitsmarkt, da haben wir vor 10 Jahren 20 Millionen ausgegeben, dieses Jahr 40 Millionen. Hilfen zur Erziehung, also wenn Kinder aus der Familie rausgeholt werden müssen, weil es nicht mehr geht, in Heimunterbringung, das waren vor 10 Jahren 10 Millionen, dieses Jahr 17 Millionen. Kita, kommunale Kita-Anteile, auch ein interessantes Thema. Vor 10 Jahren 20 Millionen, dieses Jahr 43,6 Millionen. Das sind die wesentlichen Kostentreiber, Ausgabeseitig.
Ja, das heißt, die Kita-Kosten, wenn man das mir vorstellt, die haben sich ja praktisch verdoppelt. Von 21 auf 40 für die Stadt. Ja.
Über mehr als verdoppelt.
Mhm. Dann ALG II, das heißt die Unterbringung für Hartz-IV-Empfänger und die ganzen Sachen, das bleibt alles bei der Stadt hängen. Und
Kosten der Unterkunft, ein Teil davon bleibt bei uns hängen. Ne? Da gibt es ja dann die Bundesfinanzierung wieder. Aber das Grundproblem ist wirklich, dass wir insbesondere was die Pflichtleistung angeht im sozialen Bereich, dass die schlichtweg aus dem Ruder laufen und dass wir da an der Stelle nicht entsprechend gegenfinanziert sind. Und wenn Sie mal gucken, es geht ja nun wirklich nicht nur uns so. Es geht ja fast allen größeren Städten so. Mit der Ausnahme vielleicht Jena, aber die hatten noch eine Rücklage. Die werden also auch nächstes Jahr Riesenschwierigkeiten bekommen, wenn die Rücklage nicht mehr vorhanden ist. Also wir sind einfach unterfinanziert als große Stadt.
Nun könnte man sagen, das sagt ja auch der Gemeinde- und Städtebund, dass das Grundproblem ist, die letzte Kette, das letzte Glied in der Kette sind eben die Kommunen, die kriegen mehr Aufgaben und die werden nicht ausreichend finanziert.
Ja, würden recht, der Gemeinde-Städtebund.
Ja. Und alle Oberbürgermeister würden das unterschreiben oder Bürgermeister, das ist also ein Grundproblem der kommunalen Finanzierung bundesweit?
Ja, bundesweit. Sie haben ein paar Kommunen, denen geht es besser, weil sie Glück haben, ja, weil sie gewaltige Gewerbesteuereinnahmen haben oder sowas. Dann kann man das damit kompensieren. Aber schauen Sie mal.
Kommunalfinanzierung kann doch keine Glückssache sein. Das geht doch nicht.
Erstmal ist es in jedem Bundesland ein bisschen anders, was den kommunalen Finanzausgleich angeht. Und dann ist es natürlich mit der Gewerbesteuer so. Wissen Sie, wir werden dieses Jahr wahrscheinlich ein Rekordergebnis einfahren, was Gewerbesteuer angeht. Mit um die 90 Millionen. Das ist richtig gut. Da sind wir in Thüringen der Krösus. Unsere chronisch kleine Partnerstadt Mainz, ja, die wirklich seit Jahren Haushaltsprobleme hat. Die sogar zwei Räder haben im Logo. Ja, die haben 150, 160 Millionen Gewerbesteuer. Das ist einfach ein anderer. Es ist nach wie vor so, dass die Konzernzentralen im Westen sitzen und dass da mehr gezahlt wird. Irgendwelche davon gibt es auch im Westen genügend Kommunen, die mit ihren Einnahmen nicht hinkommen. Ne? Schauen Sie unseren kommunalen Schuldenstand, wir liegen bei knapp 140 Millionen. Da wäre man in Offenbach oder in Kassel oder in Essen oder was weiß ich wo, Duisburg sehr froh, wenn man nur so wenig in Anführungsstrichen Schulden hätte. Also das ist derzeit ein generelles Problem, dass insbesondere die Großstädte unterfinanziert sind. Und gerade, was ich vorhin sagte, Eingliederungshilfe, da sollte Entlastung kommen auf Bundesebene, aber erst 2018, 2019, wenn man die Kommunen 5 Milliarden entlasten. Das wären allein für Erfurt 10 bis 12 Millionen. Das würde uns schon weiterhelfen.
Ich darf Sie nochmal daran erinnern, in welcher Partei Sie Mitglied sind. Und jeweils ist diese Partei, nämlich die SPD, regiert ja auch im Bund und im Land. Die Finanz.
Müssen mich daran nicht erinnern.
Die Finanzminister, auch mache ich, aber das tut Ihnen weh. Die Finanzministerin ist aber nein. SPD. Also da, was ich sagen will, ist Hauptstadtvertrag. Wo bleibt da? Also Sie haben doch den direkten Durchgriff eigentlich als Landesvorsitzender. Sie könnten mit der Ministerin reden, die ist ja auch SPD. Lässt sich da nicht irgendwas machen, dass man sagt, also die SPD regiert.
Also einmal der größere Problem, das größere Problem ist eher an der Stelle Berlin. Da regiert die SPD auch, aber da haben wir so eine merkwürdige Entwicklung, dass Menschen, wenn sie einmal in Berlin Verantwortung haben, irgendwie nicht mehr so richtig wissen, wie Kommunalpolitik funktioniert und was da für Probleme vorhanden sind. Das ist aber parteiübergreifend. Ja? Also man erreicht dann eine andere Sphäre und das ist dann oftmals ein bisschen schwierig, noch so zu wissen, was im kommunalen Bereich finanztechnisch möglich ist. Das kann man nicht schönreden. Ne? Also schauen Sie die ganze Debatte jetzt auch die Kosten der Flüchtlingsunterbringung oder Integration. Ich finde es manchmal also furchtbar, wie da man trotzdem versucht, in Berlin auf den Geld sitzen zu bleiben. Wir machen derzeit Haushaltsüberschüsse im Bund. Und ich habe irgendwie den Eindruck, die Integration soll komplett über die Länder und die Kommunen auf den Weg gebracht werden. Und das kann so nicht funktionieren. Bestimmte Probleme auf der Welt kann ich nur mit Geld lösen. Das muss man in die Hand nehmen. Das kann man nicht denen aufdrücken, die eh wenig haben. Also da würde ich mir einfach mehr wünschen aus Berlin. Und was das Land angeht, ja, ich meine, da appelliere ich pausenlos. Hoffentlich kommen wir mit der Fortschreibung des kommunalen Finanzausgleichs an der Stelle ein bisschen weiter. Man kann dort auch nur Geld ausgeben, was vorhanden ist. Ja, man kann da auch nicht das Geld selber drucken. Aber Fakt ist aus meiner Sicht, wir haben nach wie vor in Thüringen ein Missverhältnis zwischen der Zuweisung an Landkreise und Zuweisung an kreisfreie Städte. Das würde Ihnen jetzt ein Landrat natürlich aufs heftigste bestreiten, aber schauen Sie mal, im Juni war es so, dass von 6 kreisfreien Städten, von 6, eine einzige einen beschlossenen Haushalt hatte, einen genehmigten Haushalt hatte, das war Jena. Also 5 dementsprechend nicht. Und von 17 Landkreisen hatten, glaube ich, 16 oder 15 einen beschlossenen Haushalt. Daran merken Sie schon mal, da haut irgendwas nicht hin. Ja, und das sind Dinge, die muss man mal aufgreifen, mal diskutieren und entsprechend ändern.
Welchen Gestaltungsspielraum haben überhaupt Stadträte noch? Bei dieser Notstandsverwaltung, also bei der vorläufigen Haushaltsführung, ist es ja jetzt so, dass die Stadträte nicht mal irgendwas beschließen, was ändern können. Die sind praktisch kastriert, die können nichts tun. Die sitzen da rum und debattieren. Zwar schön, aber sie haben also keine Entscheidungsbefugnis mehr. Können Sie nicht verstehen, dass auch die Stadträte irgendwann mal die Lust verlieren und sagen, was sollen wir überhaupt hier noch? Also
naja, erst einmal haben sie noch genug zu entscheiden. Was die Finanzen angeht, sind erstmal die Entscheidung abgenommen für die Zeit, wo es keinen Haushalt gibt. Das stimmt schon.
Also schon die Großteil des Jahres.
Genügend andere Fragen kann man nach wie vor entscheiden. Sie können über B-Pläne diskutieren und vieles mehr, das geht ja nach wie vor. Und diskutieren kann man auch so, auch wenn man gegebenenfalls nichts entscheiden kann. Aber jetzt kommt's. Das Haushaltsrecht ist das Königsrecht des Stadtrates. Mhm. Es gibt jetzt einen Entwurf, es wird für den Haushalt 17 wird es wesentlich früher einen Entwurf geben. Und was jetzt auch freigeschaltet ist und auch die Basis für 2017 und fortfolgendes ist, das ist das Haushaltssicherungskonzept.
Das muss man nochmal erklären. Dieses Haushaltssicherungskonzept, das tritt in Kraft, wenn zwei Jahre hintereinander wir ein Minussaldo haben.
Nein, also mit Minus abgeschlossen haben. Wenn man zwei Jahre in Folge einen festgestellten Jahresabschluss hat mit einem Minus, dann wird die Rechtsaufsicht sagen, ihr müsst ein HSK schreiben.
Also das Landesverwaltungsamt sagt dann,
ihr müsst eins schreiben. Wir machen das gegenwärtig, weil das noch nicht so ist. Ist noch nicht festgestellt. Machen wir das auf freiwilliger Basis. Unabhängig davon ist es die Basis dafür, dass wir in den Folgejahren Haushalte haben. Und das ist jetzt im Stadtrat und das wird man dort sehr ausführlich diskutieren können. Und was bisher an meine Ohren gelangt ist, übrigens aus allen Fraktionen, ist das Kollektive, das geht nicht. Das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht. Und das wird so nicht funktionieren. Wir müssen uns auf ein paar Dinge verständigen, was geht. Und nur dann werden wir in den nächsten Jahren Haushalte haben und werden investieren können, was wir unbedingt müssen, und werden auch den freien Trägern und den vielen Vereinen eine klare Perspektive bieten können.
Dann machen wir doch mal ein Beispiel für die Dinge, die nicht gehen. Wir haben im Interview gehört mit dem Elternvertreter, das, was ja am meisten wehtut für Sie, auch als Sozialpolitiker, ist die Erhöhung der Kita-Gebühren, zumindest den Vorschlag der Erhöhung, zum Teil in bestimmten Rechenmodellen bis 50%. Die drei Fraktionen, die kooperieren, ist ja keine Koalition, also Linke, SPD und Grüne, die sind dagegen. Auch Ihre Fraktion, die SPD, sagten, nee, also Kita-Erhöhung auf diese Art und Weise, dieser Sparvorschlag, machen wir nicht mit. Können Sie als Verwaltung gegen die Fraktion regieren oder Politik machen?
Das kann ich natürlich nicht, ne? Jedenfalls nicht in jeder Frage. Also erstmal zu dem Vorschlag selbst. Ich werde den Vorschlag heute kassieren, zurückziehen, werde aber den Jugendhilfeausschuss beauftragen und bitten, einen eigenen Vorschlag zu erarbeiten. Natürlich auch mit dem Ziel, dass da ein bisschen mehr für die Stadt bei rauskommt. Also das ist, da müssen wir uns jetzt nicht über jeden Euro streiten zum Schluss, aber es muss mehr ankommen. Schauen Sie, ich verstehe ja die Proteste der Eltern. Aber man darf eins nicht verkennen, wir haben als Stadt Erfurt einen Eigenanteil der Eltern für die Kita-Betreuung von 9,4%. Der Landesdurchschnitt liegt bei 18%. Wenn wir verpflichtet werden vom Landesverwaltungsamt ein HSK zu machen, Hausesicherungskonzept, dann sagen die, geht auf Landesdurchschnitt.
Das schreiben die vor.
Und das kann doch nicht wirklich jemand wollen. Also wenn man sich jetzt hinstellt und sagt, wir ignorieren alles und diskutieren wir gar nicht drüber, wird man dafür sorgen, dass man das ganze Gegenteil von dem bekommt, was man haben will. Und man darf nicht verkennen, wir haben die letzten 8-9 Jahre, haben wir die Kita-Gebühren eigentlich nicht erhöht. Also tendenziell sind die Einnahmen für die Stadt sogar gesunken. Jetzt ein bisschen mehr durch die mehr Kinder. Aber wir haben, wie gesagt, einen Eigenanteil der Eltern im Schnitt. Ist ja ein gestuftes Modell. Wer viel verdient, zahlt entsprechend mehr. Wer wenig Einkommen hat, zahlt wenig oder gar nicht. Das ist richtig so. Aber haben wir im Schnitt einen Eigenanteil der Eltern von 9,4%. Der Landesdurchschnitt liegt bei 18. Und das finde ich manchmal faszinierend, wie das auch von ein oder anderen, auch aus dem politischen Raum, die es wissen, ignoriert wird. Und ich sage mal ganz offen, die Demonstration letzte Woche Donnerstag vom Rathaus, wo ich leider nicht dabei sein konnte.
Sind die Sparschweine bei Ihnen angekommen?
Ja, alle da. Ich stelle sie jetzt mal auf, auch im Stadtrat, und mal sehen, was dabei zusammenkommt. Nein, ich konnte nicht, deswegen war Frau Papplich für die Stadtverwaltung da. Ich bin da schon überrascht, ja, wenn Landtagsabgeordnete von Linken und Grünen dann in sehr emotionalen Beiträgen sagen, dass sie natürlich dagegen stimmen werden, natürlich nie eine Erhöhung mittragen werden für die Kitas, für den Elternanteil, da würde ich mir echt wünschen, dass man sich im Landtag mal dafür einsetzt, dass die Kommunen das Geld bekommen, was ihnen zusteht. Und jetzt sage ich ausdrücklich, wir haben das Haushaltsproblem ist nicht ausgelöst worden durch die Flüchtlinge, die kamen. Aber es sind für uns Millionenbeträge, die wir im Jahr 2015 obendrauf gelegt haben und auch dieses Jahr obendrauf gelegt haben. Und da würde ich mir diesen Einsatz wünschen, ja, dass die Kommunen das Geld vom Land bekommen, was ihnen zusteht. Und das halte ich schon für schwierig, ja, wenn man dann immer im Land nicht das dafür tut, dass Kommunen mehr Geld bekommen, und nicht genügend dafür tut, dass Kommunen mehr Geld bekommen, und in der Stadt sagen, aber wir machen hier nichts mit, um die Einnahmen zu erhöhen. Ich halte das auch für bestimmtes Maß an Volksverdummung.
Die Meldung des Tages ist also, Andreas Borsewein die Verwaltung zieht diesen Sparvorschlag zurück. Es setzt wohl alles auf Null und es wird weiter diskutiert, und Volksverdummung, es müsste eigentlich eine Schlagzeile werden, aber gut, wie auch immer. Man muss der Fairheit halber sagen, dass die Verwaltung schon vor 2 bis 3 Jahren angekündigt hat, dass es eine Gebührenerhöhung geben wird, dass die kommen wird. Mhm. Das ist also keine Neuigkeit, das muss man auch sagen, natürlich viele, die das vergessen haben, aber es war gekoppelt an eine Evaluierung, wenn ich mich recht erinnere, die ist nicht passiert. Wäre das nicht gut als Argumentationshilfe, eine Evaluierung, wie man so ein Finanzierungsmodell, ich nenne es mal nicht Sparmodell, bastelt, um dann auch besser gewappnet zu sein und genau sagen, hier, bei den Familien kann man erhöhen, also dass es einfach auch unterfüttert ist. Das ist ja, nicht ja, passiert.
Das würde jetzt auch kommen. Ich meine, wie gesagt, wenn das der Ausschuss macht, dann wird das von der Verwaltung entsprechend unterstützt werden, und dann muss da in den nächsten Wochen ein Ergebnis kommen, wo man sich das mal genau anschaut. Ja, ausdrücklich auch das Stufenmodell und ab wann steigen wir ein mit Beiträgen und so weiter und so fort. Das wird diskutiert werden müssen und dann muss irgendwann noch in diesen Jahren ein Ergebnis vorliegen. Ja, aber dieses komplette Verweigern, wir reden nicht drüber, weil das wird uns allen zum Schluss nicht helfen.
Fragestunde mit dem Oberbürgermeister Andreas Bausewein. Da hat sich einiges angestaut und bevor wir zu den einzelnen Fragen kommen, die die Hörerinnen und Hörer abgegeben haben, würde ich gerne noch meine Agenda abarbeiten, denn es geht um den Haushalt. Das ist ein Riesenproblem, der wird jetzt Mitte September verabschiedet und dann im November kann es dann möglicherweise an die Auszahlung gehen. Parallel wird noch ein Haushaltssicherungskonzept gestrickt. Das ist vielleicht die Grundlage für den Doppelhaushalt 17-18. Der könnte ja möglicherweise im Dezember schon diskutiert werden. Herr Bausewein, ist das ein Weg, zumindest mit dem Doppelhaushalt dann einen Sparhaushalt zu verabschieden, oder gibt es mehr Sparsicherheit? Wieso ein Doppelhaushalt? Oder erstmal die Frage, wird er kommen?
Ja, wo kommt, das wird auch dann abhängig, ob der Stadtrat den so beschließt.
Werden Sie das so vorschlagen?
Ich werde es auf jeden Fall so vorschlagen. Na gut, ist auf jeden Fall für die Empfänger ist mehr Sicherheit da. Mhm. Für die Empfänger von städtischem Geld.
Planungssicherheit
für zwei Jahre. Und das ist ja was glaube ich, in den letzten Wochen, Monaten für viele das Problem war. Ja, diese Ungewissheit, was kommt wann, zu welchem Zeitpunkt, mit welcher Kürzung und so weiter und so fort. Und für die würde man auf jeden Fall mehr Sicherheit bringen. Auch was Investitionen angeht. Ich meine, das normale Verwaltungshandeln läuft weiter ohne Haushalt. Ja? Die Leute bekommen ihr monatliches Einkommen und vieles andere auch. Es geht eher um die Dritten, um die Außenstehenden, um die Empfänger und eben um Investitionen, die wir so besser abdecken können.
Kommen wir mal zu den Sparvorschlägen der Verwaltung. Die sind ja noch nicht beschlossen. Das ist erstmal ein Vorschlag der Verwaltung und jetzt wird es in den politischen Ring geworfen und jetzt wird diskutiert. Die Diskussionen liefen bei den Kita-Gebühren. Sie haben jetzt den Vorschlag zurückgezogen, also die Verwaltung hat den zurückgezogen, was wir jetzt eben erfahren haben. Da gibt es noch weitere Vorschläge, wenn wir mal bei der Kultur bleiben, Volkskundemuseum, Reicherthaus, Forum Konkrete Kunst, das Kunsthaus, darauf ist zu verzichten oder kann verzichtet werden, das ist jetzt der Vorschlag. Können Sie das politisch vertreten?
Nee, es gibt dort an der Stelle, Herr Rose, gibt es eine Option. Entweder rasieren wir quer durch, mit allen Konsequenzen, also insbesondere im institutionellen Bereich, aber weiterhin.
Gießkanne klingt irgendwie besser als Rasieren.
Gießkanne ist das Gegenteil von Rasieren. Ja. Oh, okay. Bis hin zum Wegfall des kulturellen Jahresthemas, bis hin, dass man die vielen Vereine, Verbände, die da im soziokulturellen Bereich unterwegs sind, weiterschröpfen. Das ist die eine Option. Oder die andere ist, wir machen an ein paar Stellen, wie Sie eben nannten, einen Schnitt und versuchen sogar die Soziokultur zu stärken. Mhm. Also dann wird es da sogar mehr Geld geben. Ja, wir haben ja eh so ein Missverhältnis, sage ich mal, institutionalisierte Kultur auf der einen Seite und der soziokulturelle Bereich auf der anderen Seite.
Die würden sagen Hochkultur, aber
und dann würden wir die feste Zuwendung von uns kriegen jeden Monat. Die Option, da muss der Stadt dann entscheiden, entweder machen wir an ein paar Stellen ein Schild und sagen, wir versuchen da unsere Zuwendung in den Bereichen, wenn nicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, auf null zu fahren. Und geben im soziokulturellen Bereich mehr Geld aus oder wir rasieren quer durch. Mhm. Und das ist letztendlich, müssen wir Schwerpunkte setzen, um das auf Dauer alles finanzieren zu können.
Also Ihr politisches Prinzip wäre zu sagen, also nicht mit dem Rasenmäher, sondern überlegen, was wollen wir, politische Entscheidungen zu treffen. Am Ende müssen es die Stadträte dann vertreten, aber aus der Verwaltung kommen genau diese Vorschläge.
Aber das sind wir wieder bei dem Punkt. Ne? Ich meine, alle städtischen Einrichtungen und alle Mitarbeiter bekommen logischerweise pünktlicher Geld.
Mhm. Und nach Tarif.
Nach Tarif, na sicher doch. Das ist auch, halte ich auch für wichtig und richtig.
Bei freien Trägern ist es gar nicht so sicher, ne?
Trotzdem muss da die öffentliche Hand doch mit einem guten Beispiel vorangehen. Wir können doch nicht sagen, wir zahlen 10% weniger oder was. Das ist, können wir von anderen nicht verlangen, voll zu bezahlen, wenn wir selbst nicht machen. Deswegen ist das klar, dass da keiner rangeht. Aber ganz massiv gelitten unter der Haushaltslage, wir hatten es schon mehrfach, haben in den letzten Monaten die Zuwendungsempfänger außerhalb der Stadtverwaltung. Und da sage ich gerade im kulturellen Bereich, kann das so nicht weitergehen. Und dann wäre die Option eben zu sagen, wenn wir ein paar Schnitte ansetzen an eher internen Punkten, dann besteht die Möglichkeit, dass man sogar an die bisherigen Empfänger von städtischem Geld ein bisschen was oben drauf legen kann.
Das ist die Diskussion. Den größten Brocken wollen Sie an der Verwaltung sparen. Ich habe von 200 Stellen gelesen. Wie wollen Sie das machen? Ist das tatsächlich das größte Sparpotenzial, was Sie ausgemacht haben in der Verwaltung selbst?
Tja, das ist die Frage. Wir haben gerade wir gehen gerade durch und prüfen jedes einzelne Amt der Verwaltung nach bestimmten Kriterien. Mhm. Die interne Steuerung ist da dran. Da werden Ende des Jahres die Ergebnisse vorliegen. Und es wird dann Ende des Jahres eine Quote geben für alle Ämter, alle Dezernate, wer wie viele Stellen einzusparen hat. Und zum Schluss werden das 200 sein in der gesamten Verwaltung. Also werden natürlich die Ämter mit viel Personal logischerweise mehr einsparen müssen. Ausdrückliches Ziel ist es, es wird auch so sein, wir werden niemanden entlassen. Wir haben einen unwahrscheinlichen Altersabgang in den nächsten Jahren. Und damit wird das kompensiert werden. Okay. Wir werden aber das ist die Aufgabe dann der Dezernate und der Ämter, zu schauen, welche Stellen perspektivisch wegfallen können, beziehungsweise welche Stellen neu strukturiert werden können.
Also Altersabgang heißt, dass Leute in Rente gehen oder in Pension?
Ja, also werden das jedes Jahr mittlerweile 100. Ich glaube, die nächsten 10 Jahre sind es auch 900 oder sowas. Also es ist allein über die Schiene ist vieles zu kompensieren. Aber das ist der Punkt ist ja, und deswegen ist die Rechnung aber nicht ganz so einfach. Wenn jemand in Rente geht, ja, nimmt er seine Arbeit ja nicht mit. Ja, die Arbeit bleibt ja da. Ja. Und jetzt wird es die Aufgabe sein, genau zu gucken, an welcher Stelle es da Einschränkungen geben kann, auf welchen Aufgaben wir uns gegebenenfalls verabschieden, anders wird es nicht funktionieren.
Hatte ich Sie mal nach diesem Personalentwicklungskonzept gefragt?
Ja, gelegentlich schon. Okay. Und das spielt auch mit rein, Herr Rose. Ja, aber ich sage es zum x-ten Mal, wer glaubt, dass man mit einem Personalentwicklungskonzept Personalkosten sparen kann, das ist eine Mehr.
Ja. Ich habe es ja nur der Vollständigkeit
gefragt. Da geht es einfach darum, wie der Name schon sagt, Entwicklungen aufzuzeigen, gegebenenfalls auch für einzelne Mitarbeiter.
Mhm. Das Aquarium könnte umziehen vom Nettelbeck-Ufer, dann haben wir die Kita-Gebühren haben wir schon besprochen, Beteiligung, Stadtbeteiligung, also die Kovo soll ein bisschen Geld abwerfen, das könnte möglicherweise klappen, aber hoffentlich nicht auf Kosten des sozialen Wohnungsbaus. Kaisersaal, das Dauerthema wird auch mal angegangen. Die Beteiligung am Kaisersaal, das ist ja auch so ein indirektes Förderprojekt, wo, ich sag mal, auch Geld reinfließt durch.
Ja, also erstmal, was Kovo angeht, da führen wir eh noch Diskussionen dieses Jahr, auch was sozialen Wohnungsbau angeht, was auch die Schulsanierung angeht. Da wird Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres ein Konzept vorgelegt werden mit einer Zeitschiene und klaren Kosten. Und klar ist auch, wenn Kovo sich an der Stelle mehr engagiert, dann werden wir natürlich nicht auf die Ausschüttung von Seiten der Kovo beharren. Ne? Mhm. Dann werden sie genug zu tun haben, um Schulen entsprechend zu sanieren. Aber klar ist auch, dass deswegen natürlich die Kovo nicht in Schieflage geraten darf. Und dass es deswegen auch keine Mieterhöhung geben wird. Die Kovo ist heute, muss man deutlich sagen, ein kerngesundes Unternehmen. Das war vor 10 Jahren nicht
und
so.
Und hat ja eine Verantwortung mehr denn je, ja, die Mieten steigen, dass man bezahlbarer Wohnraum auch in Erfurt erhalten bleibt?
Nehmen es auch wahr. Und wie gesagt, die Kovo wird auch die nächsten Jahre bauen müssen. Wir haben Zuzug und sie ist insbesondere für die Leute da, die nicht das höchste Einkommen haben. Und das haben wir schon auf dem Schirm. Und diese Aufgabe wird sie auch erfüllen. Kaisersaal, ja, schönes Thema. Das Problem ist, Herr Rose, sie mit den Anteilen vom Flughafen. Ja? Mhm. Die können wir auch verkaufen. Das Problem ist, die will keiner haben. Aha. Weil die Bereitschaft eines privaten Investors, irgendwas käuflich zu erwerben, wo er ganz genau weiß, er muss jedes Jahr Summen oben drauflegen, hält sich für gewöhnlichen Grenzen. Mhm. Die wollen nämlich Geld verdienen. Ne? Das ist für den Kaisersaal ganz ähnlich. Er wird ja über städtischen Haushalt quer finanziert. Die Kredite werden noch abgezahlt, die da vor 20 Jahren aufgenommen wurden. Und es ist für die Stadt ein Verlustgeschäft.
Und muss man einfach die Miete erhöhen oder was? Ein wirtschaftliches Unternehmen geht, da wird in die Pleite gehen.
Verträge können angepasst werden, wurden auch zwischendurch angepasst, aber muss ganz deutlich sagen, wenn man, das ist wie mit Museen oder mit dem Theater oder mit den Bädern oder mit der Straßenbahn. Wenn man die Preise nehmen würde, die man nehmen müsste, um kostendeckend zu arbeiten, würde das schlichtweg alles nicht mehr funktionieren. Da würde kein Mensch mehr Straßenbahn fahren, kein Mensch mehr ins Museum gehen und wenige noch ins Theater gehen. Und ähnliches mit dem Kaisersaal. Also wir können de facto dort nicht das Geld einnehmen, was wir ausgeben, weil sonst würde sich das wirtschaftlich für niemanden mehr rechnen.
Den städtischen Essensgeldzuschuss für die Schulkinder können wir uns auch nicht mehr leisten. Habe ich das richtig gelesen?
Auch da wird darüber diskutiert.
Das geht erklären, ja, Sie haben jetzt gerade den Radio-Freikaffee gekostet.
Und ich muss sagen,
damit, zu stark oder was?
Oh, kann man Tote aufwecken.
Ah, das ist gut, das ist die Idee.
Ich trinke immer gerne etwas dünneren Kaffee. Ja, aber dafür viel am Tag. Nein, ist in Ordnung, man kann auch so trinken. Da wird darüber zu diskutieren sein. Da geht es ja um diesen Vesperzuschuss, den wir noch haben. Mhm. steht auf der Liste, wird man drüber reden müssen. Ausdrücklich, nicht alles, was im HSK steht, muss beschlossen werden. Aber man darf auch nicht alles rausschreiben.
Moment, HSK.
Haushaltssicherungskonzept.
Aber die Sparvorschläge, ist das schon das Haushaltssicherungskonzept oder ist das jetzt eher eine Vorstufe? Ich dachte, das eine ist das eine.
Nein, das ist ein eingebrachter Haushaltssicherungskonzept. Da wird auch nicht alles beschlossen werden, was da drin steht. Aber was nicht funktioniert, das muss man jetzt mal Richtung Stadtrat sagen, ist alles Mögliche rausstreichen und nichts Neues reinbringen. Also man kann ja auch von Seiten der Fraktionen andere Vorschläge machen. Ich habe da nichts dagegen. Wir haben ja gerade die letzten Monate häufig gehört, quer durch die Fraktionen des Stadtrates durch. Man würde ja gerne auch eigene Vorschläge bringen, man kann aber keine bringen, weil kein Entwurf da ist. Das ist beim Haushalt gesagt vor dem HSK. Jetzt ist er da, ne? Nun sind die Entwürfe da für alles. Und nun kann es natürlich nicht sein, wie an meine Ohren kommen von allen möglichen Seiten, dass ich höre, was alles nicht geht. Ja. Ich weiß selber, was alles nicht geht.
Die Fraktionen, die sitzen ja heute zusammen, also von einigen weiß ich, die diskutieren genau den Vorschlag, werden mal sehen, ob dann Vorschläge kommen. Das wird ja politisch spannend. Eigentlich ist es ja ein normales Spiel, diese Auseinandersetzung zwischen Verwaltung und den Fraktionen.
Ja.
Das ist ganz normal. Das ist jetzt irgendwie erst.
Das ist auch in Ordnung. Ich sag mal, Fraktionen wollen ja auch gewählt werden oder die Abgeordneten wollen gewählt werden und da muss man auch klar seine eigene Position nach außen vertreten.
Der OB wird aber auch gewählt, oder?
Das wollen wir doch hoffen, ja. Mhm. Ja gut, aber ich meine, das hoffe ich auch, ja. Auf der anderen Seite müssen wir jetzt mal an bestimmten Stellen die Verwaltung neu justieren. Anders wird das nicht funktionieren. Schauen Sie, uns geht's doch gut. Das muss man bei allen haushalterischen Schieflagen, die wir haben, muss man sagen, Erfurt ist eine Stadt, die brummt. Wir haben einen Zuzug, wir haben eine wirtschaftliche Entwicklung in Gera, Suhl und was weiß ich was, in Neubrandenburg und in Halle. Wären Sie froh, wenn Sie unsere Probleme hätten. Ja? Die Stadt ist durchsaniert. Wir stehen eigentlich gut da. Aber wir haben zurzeit auch massive Wachstumsschmerzen. Es gab Statistiker,
Wachstumsschmerzen.
Es gab Statistiker dieses Landes, die haben vor 6 Jahren noch behauptet, dass Erfurt im Jahr 2035 155.000 Einwohner hat. Wir werden nach heutigen Schätzungen mindestens bei 230.000 Einwohner liegen, wahrscheinlich sogar noch deutlich mehr. Wenn früher vor 5, 6, 8 Jahren irgendwo neue Häuser gebaut wurden oder Geschosswohnungsbau gemacht wurde, das kam sehr selten vor, war völlig klar, man kann das genehmigen, man kann es auf den Weg bringen, weil es sind irgendwie genügend Kindergärten da, es sind genügend Schulen da, die Infrastruktur passt. Mittlerweile haben wir ein Planungsamt Bauvorhaben vorliegen in der Größenordnung 2000 Wohnungen und bei jedem Bauvorhaben gucken wir genau hin, wo gehen denn die Kinder dann in den Kindergarten, Aha. Wo gehen die in die Schule. Lange Rede, kurzer Sinn, wir brauchen wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren 6 neue Grundschulen. Allein die 6 Grundschulen werden uns kosten 80 bis 100 Millionen. Wir haben einen Sanierungsstau in den bestehenden Schulen von über 200 Millionen. Das müssen wir
200 Millionen Sanierungsstellen
an den Schulen.
An den Schulen. Und da muss man erklären, das ist ja, die Kommunen sind ja dafür zuständig. Ja,
für die Gebäude, für den Hausmeister und die Sekretärin sind die Kommunen für verantwortlich. Für die Lehrer und für die Inhalte das Land. Und den müssen wir abbauen. Wir haben mit einem riesen Kraftakt jetzt im letzten Jahrzehnt den Sanierungsstau in den Kitas abgebaut und werden das also vollenden in den nächsten 2 Jahren. Mit dann 120 Millionen, die wir ausgegeben haben. Und jetzt muss man rangehen an die Schulen. Das wird nicht anders funktionieren.
Das muss man natürlich nochmal erklären. Das sind die Investivkosten. Das hat also mit dem Verwaltungshaushalt nicht allzu viel zu tun. Das muss man ein bisschen auftrennen, oder?
Indirekt, ja. Es ist stimmt. Das ist ja, das Haushaltsrecht ist auch nicht ganz einfach.
Also, Kopfschmerzthema.
Na, ist immer so, Verwaltungshaushalt ist quasi das laufende Geschäft. Ne? Mhm. Und Vermögenshaushalt ist alles, wo, wie gesagt, investiert wird, wo man uns neues Eigentum schaffen oder Eigentum mehren. Aber auf den ersten Blick hat es nichts damit zu tun, auf den zweiten Blick schon, weil natürlich über Überschüsse im Verwaltungshaushalt den Vermögenshaushalt auffüllen müssen. Das heißt, also wir müssen aus dem Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt zuführen. Also macht man keine Überschüsse im Verwaltungshaushalt, können wir entsprechend wenig oder gar nicht zuführen ins Vermögen und können nicht bauen. Also so gesehen hängt da schon vieles von dran und ein Teil der Diskussion, die wir jetzt führen, das liegt an diesen Wachstumsschmerzen, die wir haben.
Schönes Wort, Wachstumsschmerzen. Wir kommen mal zu den Fragen, die Hörerinnen und Hörer eingereicht haben. Papa von Lisa Paul schreibt, warum, Herr OB Bausewein, sollen die Gebühren für Kita und Krippen wieder drastisch erhöht werden, während gleichzeitig immer mehr Geld für ein Fußballstadion verbrannt wird? Da werden die Dinge natürlich vermischt. Ist für mich natürlich trotzdem der Anlass, das Fußballstadion oder die Multifunktionsarena anzusprechen. Zweite Frage, warum sollen bzw. werden schon Leistungen für die Schwächsten eingestellt oder dort deutlich reduziert. Stichwort Essengeldzuschuss, Sozialticket. Warum erlebe ich eine kinderunfreundliche Stadt, während ehrenamtliche Helfer sich immer mehr bemühen? Frank, alleinerziehender Papa. Kann man die Kita-Erhöhung nicht mit dem Fußballstadion vergleichen oder in Zusammenhang bringen. Trotzdem machen das natürlich Menschen in ihrer Wahrnehmung. Und da sind ja natürlich auch Fehler passiert.
Naja, gut, und zum Teil wurden sie auch so dargestellt, auch wenn sie gar nicht so gemacht wurden. Scheinen sie, wir liegen zum Schluss bei einem Eigenanteil für die Arena wahrscheinlich zwischen 6,5 Millionen und 7 Millionen Euro. Einmalig, Eigenanteilinvestition. Man kann es nicht.
Der Rest ist Städtebauförderung?
GEW-Mittel, also Landeszuschüsse, keine Städtebauförderung, GEW-Mittel. Also einmalig zwischen 6,5 und 7 Millionen. Unglaublich viel Geld, keine Frage. Aber dann kann man es nicht vermischen. Ich sage es trotzdem mal. Der jährliche Zuschuss zum Betrieb der Kitas, 43,6 Millionen. Wir investieren übrigens auch pro Jahr eine Summe, die deutlich über 7 Millionen liegt. Also in den Neubau und die Sanierung von Kitas. Ich glaube, dieses Jahr allein sind geplant 15 Millionen. Also wenn man das mal ins Verhältnis setzt, was man nicht machen sollte, stellt man fest, dass wir dass das X-Fache davon ausgeben, sowohl für den Betrieb von Kitas als auch für den Neubau und die Sanierung von Kitas. Und das darf man bitte mal bei allen nicht vergessen. Und dann muss man sagen, klar haben wir die Arena jetzt neu gebaut. Das ist dringend notwendig gewesen. Das Steigerwaldstadion war in einem erbärmlichen Zustand. Wir hätten damit wahrscheinlich in den nächsten Jahren vom Netz gehen müssen. Wir hätten die Auflagen nicht mehr erfüllt, uns zu betreiben. Und auf die Diskussion wäre ich gespannt gewesen, ja, wenn die Stadt Erfurt irgendwann Rot-Weiß Erfurt untersagt hätte, in diesem Stadion zu spielen, weil es nicht mehr geht.
Müssen wir jener gehen.
Ja, das sieht ja auch ziemlich, da haben sie auch schon die Masten abgebaut. Das ist, glaube ich, nicht besser. Ne? Aber ich glaube, das ist ja auch eine sehr lustige Diskussion in der Stadt geworden, so nach dem Motto, wie blöd ist diese Stadtverwaltung, es zuzulassen. Und dann, wir haben auch jetzt investiert in viele Sportplätze hinein, haben da 8 Kunstrasenplätze gebaut. Vieles mehr. Das gehört doch alles zusammen. Als so eine lebenswerte Stadt gehören auch kulturelle Einrichtungen und sportliche Einrichtungen, die modernen Ansprüchen genügen. Genauso wie moderne Kitas und moderne Schulen. Also man kann nicht sich nur auf einen Bereich fokussieren, sondern muss versuchen, in der Breite auch da zu arbeiten. Und die Tatsache, dass Erfurt wächst, liegt auch daran, dass wir Rahmenbedingungen bieten, die andere nicht haben. So, die zweite Frage, wie ist nicht ganz Sozialticket?
Naja, das war im Grunde das Thema.
Es war nochmal Sozialticket,
was wir schon besprochen haben.
Ja, es stellt übrigens keiner in Frage. Das steht zwar drin im HSK, also im Haushaltssicherungskonzept, aber wir werden nur darauf verzichten, auf den kommunalen Zuschuss, wenn im Verkehrsverbund Mittelthüringen ein Sozialticket eingeführt wird, wo ja die EFAG in der Stadt Erfurt mit dazugehört. Das heißt, wenn es nicht gelingt, das Sozialticket dort zu implementieren, wird es auch weiterhin im Haushalt stehen bleiben, Jahr für Jahr entsprechend
finanziert. Also ich würde das mal sagen, Sozialticket ist sozusagen eine günstige Art und Weise, wie man mit dem öffentlichen Personennahverkehr in Erfurt
Zuschuss, ein Zuschuss an einkommensschwache Bürger der Stadt.
Wenn der Verkehrsverbund Mittelthüringen das einführt, ist es praktisch für die Kommune nicht mehr nötig?
Ja, dann würden wir aussteigen, weil für die Leute wird es selber herauskommen. Ne? Okay. Aber ich kann Ihnen sagen, das wird eher schwierig, weil da ist Jena mit drin, da ist Gera mit drin, da ist Weimarer Land mit drin und so weiter und so fort. Da gibt es genügend andere, die wollen das nicht. Und da gibt es das Einstimmigkeitsprinzip. Also ist nach menschlichem Ermessen wird es so sein, dass wir es auf Dauer weiter bezahlen werden. Schauen Sie, und ich kann das auch nicht so gelten lassen, wenn gesagt wird, wie familienunfreundlich und kinderunfreundlich die Stadt Erfurt ist. Das ist schlichtweg nicht wahr. Wenn Sie unsere Haushaltsposition anschauen, was wir ausgeben für Sport, für Kultur, für Jugendarbeit, da liegen wir prozentual deutlich über dem, was andere Gemeinden ausgeben. Schauen Sie, wir haben zum Beispiel nach wie vor die kostenfreie Nutzung aller Sportanlagen für Sportvereine. Es war jetzt ein Vorschlag für die Haushaltskonsolidierung, war auch da Kosten zu erheben. Ich habe gesagt, nee, machen wir nicht. Da wird eine unglaubliche Sozialarbeit gemacht, Jugendarbeit gemacht, da gehen wir nicht ran. Also da gibt es rechtlich die Möglichkeit von Seiten des Freistaates zu sagen, wir verzichten auf die Einnahmen. Das machen wir. Machen genügend Kommunen nicht. Und wenn man das mal einzeln vergleicht, stellt man fest, dass das Gegenteil von dem, was der eine oder andere propagiert, der Fall ist, dass wir in Erfurt sehr viel Geld ausgeben für Kinder und Jugendliche.
Jetzt kommt mit Trudeln gerade ein paar Fragen ein, die sich auf das beziehen, was wir eigentlich schon besprochen haben. Und man kann da ja nochmal das erläutern. Vom armen Erfurt ist ständig die Rede, aber was macht die große Politik in Berlin? Ein gestecktes Ziel der Bundesregierung ist ja, die Finanzbeziehung von Bund, Land und Kommunen neu zu ordnen. Vor diesem Hintergrund hat der Verein Mehr Demokratie die Initiative Starke Kommunen gegründet. Sie fordert für Kommunen mehr Entscheidungskompetenzen sowie eine bessere Finanzausstattung. Zu den Erstunterzeichnern dieser Initiative gehört der Erfurter OB. Was verspricht er sich davon? wovon, war die erste Frage. Und jetzt nochmal in Ihrer Funktion als Landesvorsitzender der SPD, könnten Sie sich nicht in Ihrer Partei dafür einsetzen, dass durch Veränderungen der Besteuerung hoher Einkommen und Vermögen die öffentlichen Haushalte wieder handlungsfähiger werden, am besten gleich ins Wahlprogramm für den nächsten Bundestag schreiben, Fragezeichen. Das fragt ein Mitglied von Mehr Demokratie. Das sind doch zwei Sachen, wo Sie zumindest...
Der erste Teil der Frage, das hat er schon selbst genannt. Ne? Ich meine, starke Kommunen. Ne? Ich habe da unterschrieben, weil ich Interesse daran habe, dass es starke Kommunen gibt und weil wir wirklich die Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen neu ordnen müssen. Schauen Sie, es gibt eine theoretisch einfache Lösung. Ne? Wir bekommen ja Anteile von der Einkommensteuer, von der Umsatzsteuer. Man könnte da den prozentualen Anteil der Kommunen erhöhen. Das Problem ist, ja, jedes Prozentpunkt, den wir mehr kriegen, auf den müsste wer anders verzichten. Und die Bereitschaft hält sich da insbesondere im Bund in Grenzen. Deswegen ist das eine Diskussion, die geführt wird seit Jahren. Übrigens im kommunalen Bereich völlig wurscht, wer da regiert, ja, ob Sozialdemokraten, Christdemokraten oder Linke. Wir sehen das alle ganz ähnlich. Und da werden wir auch mal eine Weile diskutieren. Übrigens, ich habe jetzt fällt mir gerade ein, die Frau Lohse ist Präsidentin des Deutschen Städtetages, CDU. Mhm. Sie wird mal gewechselt alle 2 Jahre. Ich habe letztens mal die Zahlen vorgelegt, wie sich die Sozialausgaben der Kommunen entwickelt haben. Also die Kommunen haben im letzten Jahr, im Jahr 2015, deutlich mehr Steuereinnahmen gehabt. Mhm. Aber die Sozialausgaben sind noch stärker gestiegen als die Steuereinnahmen. Und das ist, also das könnte auf Erfurt runterbrechen, überall genau dasselbe. Und da haben sie keine Tarifsteigerung drin, die auch bei 3% lag, bei den Löhnen und vieles mehr. Also ist eigentlich der Beleg für dessen. Die zweite Frage war mit der Vermögensteuer. Naja gut, ich glaube, an der SPD liegt das nicht. Ne? Das Problem ist, die SPD hat keine absoluten Mehrheiten. Wir sind sogar ziemlich weit von entfernt. Und mein Optimismus reicht auch nicht so weit, um zu sagen, wir schaffen das nächstes Jahr bei der Bundestagswahl. Mhm. Ich halte es für dringend geboten, ne? dass Menschen, die breitere Schultern haben, mehr tragen. Man darf sie aber jetzt nicht so weit belasten, dass sie unter der Last zusammenbrechen. Aber es ist so, ja, wenn ich mein Einkommen sehe, ne, das ist auch so, kann man ja sagen, kann man ja nachlesen, um die 100.000 im Jahr. Das juckt mich relativ wenig, wenn ich 2-3% mehr Steuern zahlen müsste. Und das trifft, glaube ich, auf nicht wenig Menschen in diesem Land zu. Und da kann man auch Gerechtigkeit über die Schiene herstellen, weil
Steuergerechtigkeit
heißt auch, dass die breitere Schultern haben, mehr tragen und dafür sorgen, dass dieser Staat so funktioniert, wie er funktioniert, dass wir ein vernünftiges Bildungssystem haben, dass es genügend Polizei gibt und so weiter und so fort. Und dieser Staat leistet ja viel. Ja, wir neigen ja manchmal dazu, immer das alles ein bisschen runterzuschwatzen und sagen, ach, guck mal, rundherum ist alles besser. Wenn man genau mal hinguckt rundherum, es ist fast nirgendwo besser. Wir haben das bei allen Problemen das beste Krankenversicherungssystem auf diesem Globus. Wir leben vergleichsweise sicher. Wir leben in einem Rechtsstaat. Ja, das sind Privilegien, die haben viele Menschen auf der Welt nicht. Aber das will auch alles finanziert sein. Und so gesehen macht es schon Sinn, auch an der Stelle ein bisschen mehr zu erheben und bisschen zur Diskussion Erbschaftssteuer. Ne? Also keiner will ja einem das Haus wegnehmen, was er erbt. Darum geht es ja auch gar nicht. Da kann man entsprechende Freibeträge ja auch schaffen. Aber wenn richtig hohe Vermögen vererbt werden, denke ich schon, muss man auch schauen, dass da der ein oder andere Euro mehr Steuern gezahlt werden müsste und könnte.
Wäre schon mal ein Anfang, wenn man zu den Steuersätzen von Helmut Kohl, ich weiß nicht, ob Sie den noch kennen, zurückkehren würde. In welcher Partei war der nochmal? Jedenfalls, das ist ja, haben ja die Grünen und die SPD zurückgerudert und haben ja erstmal diese Ungerechtigkeit geschaffen. Das müsste doch wieder zurückgerudert werden, dass man zumindest mal auf den Stand von Helmut Kohl wiederkommt.
Wir hatten in den 90er Jahren, waren irgendwie alle und auch die Jahre danach, waren viele auf diesen neoliberalen Trip, der dann mal zum einen aus den USA und der Ronald Reagan rüberschwappte, zum anderen Maggie Thatcher Großbritannien. So, ich senke mal die Steuern, ne, insbesondere für die viel Geld haben und die geben dann so viel Geld aus, dass ich unterm Strich mehr Steuern einnehme. Das ist absurd. Es gibt kein, wirklich, es glauben mir heute noch einige, dass es so funktioniert, ne? Aber alle Belege und wie gesagt USA und Großbritannien ist ein gutes Beispiel, weil die haben es durchgezogen. Überall, wo man messen kann, wo das durchgeführt wurde, man kann messen, was sich danach steuerseitig getan hat, stellt man fest, es hat nicht funktioniert.
Herr Bausefall, sind Sie Linker?
Ich bin ein durchaus linker Sozialdemokrat, aber ja, Linker im Sinne von...
Meine ich doch.
sehe ich, habe ich nie anders gesehen. Ne? Und auf der anderen Seite, und das muss man jetzt einigen Linken wieder sagen, ja, das muss man logischerweise abwägen. Irgendwann gibt es aber auch einen Punkt, wo ich sage, da kann ich eben die Leute nicht stärker belasten. Also es muss zum Schluss passen. Ja? Also wir hatten das ja mal in Hollande in Frankreich, wo er gewählt wurde, hat er gefordert Spitzensteuersatz von 90%. Also dann sage ich auch, Freunde, das ist ein bisschen viel. Ja? Also ich muss auch, wie gesagt, wer breitere Schultern hat, muss mehr tragen, aber es muss auch so sein, dass man dann nicht so viel öfter drücken drauf packt, dass man zusammenbricht. Also muss man ganz genaue Maß finden. Und ich, Sie haben völlig recht, die Tendenz der letzten 20 Jahre ging da eher in die falsche Richtung. Mhm.
Georg, brechen wir uns mal wieder runter und kommen wieder zu den kleinen Problemen von der großen philosophischen Weltpolitik. Johannes fragt, ich lese in der Zeitung, dass Sie 137 Millionen sparen wollen. Das ist eine Summe, die wahrscheinlich jede Erfurterin, jeder Erfurter früher oder später an der einen oder anderen Stelle merken wird. Gleichzeitig sind Sie nun schon einige Jahre OB, Sie sind Landesvorsitzender einer Regierungspartei und Ihre Partei regiert auch im Bund mit. Ich frage mich daher, warum die Kommune zu solchen Sparmaßnahmen gezwungen wird, haben wir schon besprochen. Ist das wirklich das Maximum, welches Sie bei Ihren Parteifreundinnen und Parteifreunden heraushandeln konnten? Jetzt kommt die eigentliche Frage, was wird denn nun aus dem oft versprochenen Hauptstadtvertrag mit dem Land Thüringen? Also habe ich ja vorhin schon versucht, Sie darauf anzusprechen. Das ist ja auch ein Thema, was wir häufiger diskutieren. Wäre das nicht genau der Deal, zu mal sagen, wir haben eine stabile Finanzierung der Hauptstadt, also der Landeshauptstadt, weil wir natürlich auch Arbeit machen, die nicht mehr zugereist, aber das Umfeld, das wichtig ist, also das wäre doch eigentlich eine ganz logische Konsequenz. Mit Frau Taubert, ich habe die Telefonnummer, kann ich Ihnen geben, könnten wir da dann mal verhandeln, nicht?
Die habe ich auch, die Nummer. Ne? Ich glaube auch nicht, dass das Problem Helge Taubert ist, übrigens auch nicht Bodo Ramelow. Also Bodo Ramelow sieht das sehr ähnlich. Mhm. Das Problem ist, dass die Masse der Abgeordneten des Landtages nicht aus Erfurt kommt. Das wird sich die nächsten Jahre ein bisschen verschieben. Wir wachsen, das Umland schrumpft. Ja, so gesehen wird der Erfurter Anteil auch tendenziell ein bisschen größer werden, aber wir werden es nicht schaffen, dort eine Mehrheit zu bekommen. Und das ist wirklich.
Das ist das Problem.
Muss man, ne, und über Parteigrenzen hinweg. Also es ist wirklich die Begeisterung von Nicht-Erfurtern dafür zu stimmen, dass Erfurt einen Hauptstadtvertrag bekommt, ist sehr begrenzt. Also ich will es nicht per se, gibt schon eine paar, die sehen das auch so, ne? Aber ist einfach ganz schwierig, an der Stelle Mehrheiten zu bekommen. Und wie gesagt, völlig egal, ob man da in CDU-Fraktionen reinguckt oder SPD-Fraktion oder Linke, es ist der Nicht-Erfurter findet das im Regelfall nicht so toll. Mhm. Und was übrigens das Einsparvolumen angeht, das ist über 6 Jahre, diese 137 Millionen. Also es klingt, es ist auch für jedes Jahr runtergebrochen viel Geld, um Gottes Willen, will das nicht kleinreden, ne? Aber 137 Millionen erschlägt einen erstmal bald, ne? Aber das ist quasi das Potenzial, was sich über diesen Zeitraum ergeben würde.
Mhm. Aber also, wenn Sie haben ja nun auch so eine politische Agenda, was Sie beschrieben haben, was sind denn für Sie Prioritäten, die Sie für die Landeshauptstadt Erfurt setzen wollen? Weil in der Haushaltsdiskussion sind Sie ja kein reiner Verwaltungsbeamter, da sagt, hier sparen wir, schieben wir mal Klötzchen hin und her. Sie wollen ja auch als OB zumindest mal sagen, ich habe eine Vision von dieser Stadt, ich will es in der Richtung weiterentwickeln, das ist für mich ein Tabu, hier sollte nicht gespart werden, Sie können es am Ende nicht entscheiden, aber Sie haben ja eine Meinung dazu. Was sind für Sie, und wenn wir jetzt mal über 17, 18 reden, Doppelhaushalt, was sind für Sie politische Prioritäten für die Landeshauptstadt?
Bildung. Wir müssen die Kita-Sanierung abschließen. Das werden wir auch schaffen, also jedenfalls was den alten Plan angeht. Wir werden möglicherweise in den Folgejahren die eine oder andere Kita noch neu bauen müssen. Ja, das ist, muss man separat betrachten, aber das, was das große Programm angeht, werden wir Anfang 19 durch sein. Und Schulen, ganz massiv ab nächstes Jahr in die Schulsanierung reingehen. Bis hin zum Neubau auch. Das wird die große Kernaufgabe sein des nächsten Jahrzehnts.
Das heißt Kindertagesstätten, Schulen, da haben wir über den Sanierungsstau gesprochen, 200 Millionen, das ist unglaublich. Kitas müssen auch gebaut werden. Da schließt sich ja dieses Thema sozialer Wohnungsbau an. Ich habe es bei Bekannten gemerkt, die nach Erfurt ziehen wollten, das ist ja scheint ja wirklich eine Tendenz zu sein, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Hm. Die sagen, die Kommune kann was tun über die KOWO, Investitionszuschüsse. Hat da die Verwaltung, hat da die Stadt Erfurt Handlungsspielräume, um das Mietniveau so zu halten oder bezahlbaren Wohnraum zu schaffen? Oder sind die da
die Hände? Haben wir de facto nur über die KOWO. Also es wird ja viel gebaut in Erfurt, glücklicherweise. Aber das stimmt, wenn ein privater Investor irgendwo Geschosswohnungsbau macht, das ist eher nicht niedriges Mietniveau hinterher. Da reden wir über 9 Euro plus, was sie zahlen für einen Quadratmeter. Eigentumswohnpreise sind mittlerweile auch völlig explodiert. Wenn man das betrachtet, was wir heute zahlen mit 3.500 Euro und mehr für einen Quadratmeter, was vor 10 Jahren gezahlt wurde, da war es die Hälfte. Ne? Also da war auch eine unwahrscheinliche Steigerung drin. Die Kovo ist unser Element auf dem Wohnungsmarkt, um dafür zu sorgen, dass das auch für die unteren und mittleren Einkommen Wohnungen zur Verfügung stehen. Die Kovo wird in den Wohnungsneubau einsteigen, ja. Es gibt ein Förderprogramm von Seiten des Freistaates. Das geht nicht so weit, wie ich es mir gewünscht habe, aber wird dafür sorgen, dass man die Quadratmeterpreise allein über die Schiene um etwa 1 Euro, 1,20 senken kann. Mhm. Aber wir überlegen gerade, was man noch machen kann, um zum Schluss bei einer Miete rauszukommen von 6 Euro, ne, vielleicht ein bisschen weniger. Das ist eben, es muss eben alles sich zum Schluss rechnen, aber die Kurve wird wieder einsteigen. Ne. Und aus heutiger Sicht kann man auch sagen, naja, möglicherweise wurden auch ein paar Blöcke zu viel abgerissen in den 90er Jahren. Auf der anderen Seite hat keiner gewusst, wie sich das mal entwickelt mit der Einwohnerzahl. Und wir haben mit diesen Rückbau in den 90er Jahren auch die Kovo und die Genossenschaften gerettet. Ich meine, man darf nicht vergessen, die Wohnscheiben standen leer. Ja, da waren zum Teil noch 10% der Wohnungen belegt, heute unvorstellbar. Und man sagt, sobald sie ein Haus haben, was mit unter 70% belegt ist, ist es nicht kostendeckend zu betreiben. Mhm. Also so gesehen war das damals eine Rettungsaktion. Aber die Kovo wird in den Wohnungsneubau einsteigen und wird sich insbesondere das niedrige Mietsegment des Segments annehmen.
Ja, ist gerade noch eine Frage eingetrudelt. Sie kommen ja auch aus der Jugend- und Sozialarbeit in Ihrem früheren Leben. Vielleicht interessiert Sie die Frage dann auch. Hallo Herr Bausewein, die Mitglieder des Stadtjugendrings haben letzte Woche erfahren, dass ein Haushaltsloch im Bereich der Finanzierung der offenen Jugendarbeit 2016 klafft. Wie kann dieses Ihrer Meinung nach gestopft werden, ohne Einrichtungen schließen, Personal und Sachmittel kürzen zu müssen? Schreibt eine Jugendarbeiterin aus Erfurt oder fragt sie.
Lass mal konkret gucken, welche Haltestelle das genau ist. Das würde ich aber auch gleich Dienstberatung, frage ich mal nach.
Naja, das ist im Grunde, geht es ja um die Jugendarbeit, die offene Jugendarbeit so weiter finanziert werden kann, über den Jugendförderplan.
Den Jugendförderplan an sich gehen wir gar nicht ran. Der hat ja quasi Gesetzescharakter auch, solange wie er fortgeschrieben ist. Aber auch das wird ein Thema sein. Übrigens, weil vorhin auch diese Frage kam, warum Erfurt so spart in diesen ganzen Bereichen und so wenig Geld ausgibt. Wir geben wahrscheinlich im Bereich Jugendförderplan das Doppelte von dem aus, was wir ausgeben müssten, gesetzlich. Ich stelle das nicht in Frage. Das ist, glaube ich, auch in dem Bereich richtig, das Geld auszugeben. Ne? Aber will nur mal sagen, weil der ein oder andere den Eindruck vermittelt, wir machen das ganze Gegenteil davon, ja, und zahlen nicht das, was wir zahlen müssen. Nein, wir zahlen auch in den Bereichen, die pflichtig sind. Geben wir oftmals als Kommune mehr aus, weil wir mehr Leistungen haben. Und bei allen Problemen, die wir haushalterisch haben, da würde ich mir manchmal wünschen, dass das auch mal deutlicher gesagt wird. Ja? Auch von denen, die oftmals viel kritisieren. Ausdrücklich, ich verstehe jetzt Jugendförderplan, das sind ja auch, da hängen Stellen dran, Sie sagten es vorhin, oftmals nicht nach Tarif bezahlt. Ich verstehe die Probleme. Das müssen wir versuchen zu lösen. Ich gucke mir das nochmal an.
Herr Bausewein, jetzt wünsche ich Ihnen ein gutes Händchen für die Haushaltsverhandlungen. Das wird ein hartes Ringen und bevor es den Doppelhaushalt 2017-2018 gibt, werden wir uns hoffentlich nochmal sprechen. Ich danke Ihnen, dass Sie mal wieder da waren und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Das war Andreas Bausewein im Gespräch. Tschüss.
Tschüss.